Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Wieder zurück zum Sportbusiness. Du hast dann nach dem Sportclub noch Stationen gehabt als Scouting Director bei Spox Sports Consultants und bei Austria 13 als sportlicher Leiter. Danach ist es dann 2011 zurückgegangen zu Rapid als Sportkoordinator der Amateure. Und 2 Jahre später bist du dann zum Projektleiter des Jahrhundertprojekts Allianzstadion gehievt worden, gekrönt worden, kann man fast schon sagen, aus heutiger Sicht. Jetzt die konkrete Frage vom Sportkoordinator der Amateure zum Projektleiter des Jahrhundertprojekts. Wie geht das? Hast du die Hand gekommen und hast gesagt, hier, und der Werner Kuhn oder wer auch immer dann das entschieden hat, hat gesagt, ja passt, Harry, du machst das? Oder welche Qualifikationen hast du mitbringen müssen?
Ja, die Story ist relativ einfach erzählt. 2011, wie ich wieder zum SK Rapid zurückgedürfen habe, habe ich die Funktion eigentlich übernommen, die ich damals auch hatte im Sportkoordinator, habe mich um das Teammanagement der Amateure gekümmert. Eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und im Herbst 2011 ist der Werner Kuhn dann zum Stefan Ebner und zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Männer, es gibt da die Chance, dass wir für die Sanierung des Hanabi-Stadions eine Förderung der Stadt Wien bekommen. Macht euch einmal Gedanken, welche Gelder wir brauchen würden, wenn wir ein Trainingszentrum errichten oder wenn wir das Hanabi-Stadion adaptieren, wenn wir es sanieren, wie auch immer. Und Stefan Ebner und ich haben angefangen zum Recht. Haben natürlich geschaut, dass wir ja, budgetär so eine Summe zusammenbringen, dass sie wirklich für uns Sinn macht. Der Stefan hat immer gesagt, wir reden mit Mehrwertsteuer, wie immer gesagt, ist alles netto. Nein, das ist zu viel, sage ich, nein, lass einmal, nachlassen können wir noch immer. Und haben einmal eine Grundkalkulation abgegeben, die dann die Basis war für den Förderantrag. Und der Werner Kuhn in seiner unnachlässigen Art hat das einfach dann fertiggebracht, dass Ende 2011 der SK Rapid, genauso wie die Wiener Austria, eine Förderung bekommt von der Stadt Wien. Ich glaube, das waren so 24,5 Millionen Euro damals jeweils. Und wir haben noch dazu gekriegt die Eigenverwaltung des Hanabi-Stadions. Das war ja immer in der Verwaltung der Stadt Wien. Und das war auch eines der Elemente des Deals. Ja, und dann hat es diese Förderung gegeben. Im Frühjahr 2012 haben wir dann begonnen, im Happelstadion das Trainingszentrum für die Profis, für die Amateurmannschaft und für die kleinen Nachwuchsspieler zu errichten. Dort habe ich dann schon die Bauleitung gehabt, weil der Werner Kuhn gesagt hat, hast du das eh gerechnet, du hast ja auch schon ein bisschen was geplant, du kannst es ohne weiteres machen. So, das war, dann war ich schon wieder im nächsten Bauprojekt. Ich war offensichtlich immer da, wenn irgendwas zum Bauen war, war ich gerade beim SK Rapid. Und ja, gemeinsam mit den Vertretern der Stadt Wien haben wir dann dieses Trainingszentrum da unten errichtet im Happelstadion. Waren dann auch zeitgerecht fertig, so im Mai, wie dann auch wieder das Training der Profis und der Amateurmannschaft begonnen hat. Und parallel dazu hat der Werner Kuhn zu mir gesagt, Harry, wir übernehmen das Hanabi-Stadion. Kannst du dir vorstellen, dass du den Stadionchef machst? Und dann sage ich, puh, Werner, ja, warum nicht? Ich stelle mir es so und so vor. Und der Werner hat gesagt, Harry, kein Problem, ich setze dich aufs Pferd, du brauchst es nicht mehr reiten. Ich habe mir die Geschichte angeschaut und habe gesagt, ich glaube, ich brauche nicht einmal einen Solo dazu. Also, gesagt, getan, ich habe mir dann eine Crew zusammengestellt von der damaligen Mannschaft der Stadt Wien, wollte keiner bleiben und habe damals auch den Roman Lorenz als Betriebsleiter angestellt, mit dem ich schon vorher Musik auch gemeinsam gemacht habe. Und das war eine sehr, sehr weise Entscheidung von mir. Aus dem heraus sind dann noch 3, 4 Mitarbeiter gekommen und mit 1. Juli haben wir dann das Hanabi-Stadion in der Eigenverwaltung übernommen und so bin ich einmal vom Bauherrenvertreter Trainingszentrum zum Stadionchef geworden mit einer Stadioncrew mit noch 2 Mitarbeitern in der Verwaltung, weil es doch ein anderer Apparat dann wurde. Ja, und dann ist das verbleibende Geld von den 20 Millionen für die Sanierung des Hanabi-Stadions angedacht gewesen. Und ich war dort in diesem Team dabei, welches sich mit den Planungen gemeinsam mit einer Projektmanagementfirma, einer Wiener Projektmanagementfirma, auseinandergesetzt haben. Und da haben wir dann gesehen, dass die 20 Millionen nicht wirklich sehr viel hergeben. Das sind ein Stadien zu sanieren, die WC-Anlagen ein bisschen zu optimieren, die Verkaufsstände zu optimieren und so weiter, weil das war schon richtig schwierig im Hanabi-Stadion, wenn du in der Halbzeit ein Würstel essen hast, wo du hast ungefähr eine Viertelstunde vorher aufs Klo gehen müssen, dass du in der Halbzeit ein Würstel kriegst, dann bist du ungefähr eine Viertelstunde nach der Halbzeit wieder auf deinem Platz gewesen. Also von dem her war alles sehr, sehr mühsam. Und dann ist das Thema aufgekommen, da bauen wir eine neue Haupttribüne, ja, mit Logen, mit VIP-Bereich, mit großen und so weiter. Und alles in allem ist auf einmal eine Kostenschätzung am Tisch gelegen von 60 Millionen. Aha, haben wir gesagt, gut, 60 Millionen. Da haben wir aber gehört, da werden schon Stadien in Deutschland neu gebaut. Und dann haben wir den Kontakt gekriegt zu der Firma IFS, Institut für Sportstättenberatung, deutsches Unternehmen mit Dr. Klaus Binz, die schon 30 Stadien in Deutschland und einen Sportpark für einen Scheich in Arabien gebaut haben und, also über eine enorme Expertise verfügen. Die haben wir auch eingeladen, die sind dann zu mir gekommen. Wir haben uns das Hanabi-Stadion angeschaut, sie haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, die Standardanalyse, haben eine Kostenschätzung dazu abgegeben und da haben wir dann gesehen, dass wir so um die 50 Millionen herum ein ganz neues Stadion bauen können. So, und auf einmal war ich da wieder mitten im Orchester und wir haben dann die Ausschreibung gemacht und eben als Stadionchef bist du da einfach gefragt. Ich habe bei den Kollegen in den verschiedenen Abteilungen den Raumbedarf abgefragt. Wir haben ein Raumprogramm erstellt. Aus dem heraus ist dann die ganze Ausschreibung gekommen für den Totalunternehmer. Das heißt eben Architekt und Baufirma immer in einem Anbieter gemeinsam. Und ja, am Ende des Tages haben wir das Stadion dann vergeben und irgendwann einmal habe ich halt auch die Zwischenstände zu präsentieren gehabt vor dem Präsidium mit Präsident Michael Kramer. Und es war dann einfach an der Zeit, jemanden zu definieren, der das Projekt für den SK Rapid als Bauherrnvertreter abwickelt. Und das Team, wo die IFS dabei war und auch andere Projektkonsultanten dabei waren, haben mich dann vorgeschlagen. Und das Präsidium hat dann einstimmig gesagt, ja Ari, du bist unser Mann, du bist unser Projektleiter für dieses neu zu bauende Stadion. Und ja, dann war ich richtig drinnen und so ist die ganze Geschichte eigentlich gelaufen.
Ein Stadionbau unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit, also eine richtig große Nummer. Was sind die größten Kuriositäten, die dir beim Bau des Allianzstadions untergekommen sind?
Ja, also diese ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, das war natürlich schon mal für mich auch etwas Neues. Ja. Zu Beginn natürlich gespickt mit einem Haufen Anrainerproteste, auch verständlicherweise, wenn du ein Stadion des 17.000 oder 28.500 erweiterst, dann musst du damit rechnen, dass natürlich die Anrainer jetzt auch nicht immens glücklich sind. Denen haben wir aber, glaube ich, mit unseren Planungen die Überzeugung geliefert, dass es auch so funktionieren kann. Kurios war natürlich bei den Bauarbeiten dann selber, wie die Firma Strabag, die den Auftrag eben kriegt, zum Beispiel an Opel gefunden hat, die haben es ausgegraben, ein Auto. Auf einmal, das war, ich weiß nicht, war auf diesem Platz, bevor das Hanabi-Stadion entstanden ist, war das eine große Gärtnerei dort, habe ich mir sagen lassen. Und irgendwo hat dort einer sein Auto vergraben. Ich weiß nicht warum, aber das war natürlich schon sehr kurios. Weißt du, du denkst dann natürlich schon, wie kommt das Auto dort rein, hat da einer was absichtlich verstecken wollen, vergraben wollen. Also, aber es war in Ordnung, es ist dann entsorgt worden, es war nichts drin, es war keine Leichen drin oder sonst was. Aber das war schon mal sehr kurios. Ich glaube, kurios waren eigentlich auch die einzigen Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, waren eigentlich in der Beschaffung der Stadionbestuhlung, ja, die in der Türkei produziert worden sind. In der Türkei hat es dann gegeben in Ramadan. Ja, und wenn Ramadan ist, wird nichts gearbeitet, dann kommen keine LKW aus der Türkei. Auf einmal waren die Sesseln nicht zeitgerecht da. Es waren die Wellenbrecher für die Stehplatztribüne nicht zeitgerecht da. Das waren schon Dinge, die nicht nur kurios waren, sondern die mich richtig belastet haben. Und wir haben das alles sehr, sehr spät geliefert bekommen, im letzten Monat vor der Eröffnung. Und da hat mich dann schon die Strabag sehr stark unterstützt, die Bauleitung mit Roman Hornischer und Peter Weiß und so weiter, wie sie alle geheißen haben, waren alles eingefleischte Rapidler. Und die haben schon gesehen, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe und eigentlich schon ziemlich fertig war mit den Nerven. Und die haben mir aber dann ihre Unterstützung angeboten. Die haben mit Manneskraft haben wir dann die Nächte durchgearbeitet, dann noch die Sessel zu montieren. Die letzten Teile für die VIP-Tribüne sind dann gekommen am Matchtag um 10 Uhr Vormittag. Die haben wir dann selbst eingebaut, sind wir zwischen die VIP-Sesseln gelegen mit den Bohrmaschinen und haben die angeschraubt, die Sesseln, aber das war nicht nur ich, sondern das war die gesamte Belegschaft Carabit. Also alle Mitarbeiter aus dem Management, egal ob jetzt Mann oder Frau, groß oder klein, es waren alle da. Es waren um 8 Uhr in der Früh, waren da auf einmal 20, 30 Mitarbeiter da. Und dann sind wir irgendwann alle zwischen die Sesseln gegangen und haben Scharniere, die uns gefällt haben, damit sie die Sesseln auf- und abkloppen, die wir angeschafft haben. Also das war nicht nur kurios, sondern das war richtig leibendes Teamwork und das bin ich froh, dass ich es einfach in der Form erlebt habe. Ja, also Kuriositäten hat es gar nicht so viel gegeben, sondern es waren einfach so lässige, einschneidende Momente, die man da eher so in Erinnerung bleiben.
Ein Bauprojekt dieser Größe braucht aber auch ein sehr gutes und eingespieltes Team. Wir haben mit einigen deiner ehemaligen Mitarbeiter gesprochen im Vorfeld, die, und das ist jetzt wirklich keine Schleimerei und nicht übertrieben, in den allerhöchsten Tönen über dich sprechen. Also es war fast unangenehm für uns, dass so arg geschwärmt wird. Ist dir daher die Frage, ist dir ein kameradschaftliches Team besonders wichtig, beziehungsweise fast noch interessanter, wie sorgst du überhaupt dafür, dass eine dermaßen starke Gemeinschaft in deinem Team entsteht?
Ich glaube, es ist aber jetzt egal, ob es im Sport ist oder in der Wirtschaft ist, ich glaube, dass es ganz einfach wichtig ist, wenn du Mitarbeiter führen musst, dass du sie einmal grundsätzlich analysierst. Jeder Mitarbeiter ist anders. Das ist wie in einer Fußballmannschaft und wahrscheinlich habe ich vieles aus dem Fußball so mitgenommen. Du musst schauen, wo liegen die Stärken und die Schwächen des einzelnen Mitarbeiters, wer reagiert wie auf gewisse Situationen und musst schauen, dass du einfach das Ganze zu einem Team machst. Und zu einem Team, ein Mitarbeiter zu einem Team zu machen, ist in Wahrheit nicht schwierig. Es sind ja oft Kleinigkeiten. Es sind Themen, wo ich gesagt habe, Jungs, passt auf, jetzt haben wir einen schweren Tag gehabt, jetzt gehen wir mal Mittagessen gemeinsam und habt dort einmal den Mittagstisch gezahlt. Wir haben uns dann dort ganz locker ausgetauscht und das hat dann jeden einfach gefallen und taugt. Ich glaube auch, dass ich immer probiert habe, korrekt zu sein, ja, und relativ selten die Nerven verloren habe. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, was du als Vorgesetzter oder als Firmenchef schon haben musst. Du solltest eigentlich immer vorangehen und du musst ja auch vor deine Mitarbeiter stellen. Ja. Und das, glaube ich, habe ich so praktiziert und mir ist auch jeder einzelne Mitarbeiter schon sehr, sehr wichtig gewesen. Und wie das Team zusammengestellt war, mit Martin Zips, mit dem Daniel Horak, vorher war noch die Monika Rossmann, die es auch nicht leicht gehabt hat mit mir, die auch irgendwann einmal die Maus durch die Gegend geschmissen hat und ich gesagt habe, du, die Maus kann auch nichts dafür. Aber ich glaube, Roman Lorenz, der sein Team im Griff gehabt hat, also wir haben immer geschaut, dass wir auf einer menschlichen Basis zusammenarbeiten. Und was halt nie fehlen darf, und das ist ganz, ganz wichtig, ist einfach der Schmäh. Du kannst heute, ich sage, es hat Situationen gegeben, wo die Mannschaft verloren hat und ich bin einfach singend durchs Büro gegangen oder der Managementkollege zu mir gesagt, wie kannst du singen? Ich sage, warum soll ich nicht singen? Sagt dann, wir haben verloren am Wochenende. Sage ich, ja, die haben verloren, aber ich habe nicht verloren. Meine Mitarbeiter müssen denselben Job machen. Ja, die haben auch nicht verloren. Sage ich, also soll ich jetzt meine Mitarbeiter mit oben singen, nur weil die erste Mannschaft verloren hat? Der Frauli hat es mir weh damals verloren haben. Ja, wir haben alle immer gehofft, dass wir jede Woche gewinnen. Aber wer lang genug im Fußball ist, weiß, dass es genug Auf und Abs gibt. Also dann gehst du eben durchs Büro und dann habe ich entweder gesungen oder pfiffen oder sonst was. Ich habe probiert, ganz einfach intuitiv einfach gute Laune zu erzeugen und dann haben wir eh wieder arbeiten müssen. Ja, die Arbeit hat uns ja eh keiner weniger gearbeitet und so glaube ich ganz einfach, dass wir im Team gemeinsam einen guten Job gemacht haben.
Du hast die Person vorhin kurz erwähnt, nämlich den Martin Zips. Mit dem haben wir im Vorfeld ein besonders ausführliches Telefonat geführt und er war ja jahrelang deine rechte Hand im Stadionmanagement des SC Rapid. Und er erzählt uns immer wieder, dass eines deiner, vielleicht deine allergrößte Stärke war die Verhandlung um Preise, also um Kosten, die zu zahlen sind, mit Lieferanten in erster Linie. Und er erzählt uns immer ein paar Lieblingsgeschichten. Und wenn ich dir jetzt die Begriffe Wiederbelebungsversuch und Rekordmeisterrabatt rüberwerf, welche beiden Geschichten fallen dir dazu ein?
Ja, schau, grundsätzlich muss man sagen, dass meine Aufgabe als Projektleiter für das Allianzstadion war, zwei Dinge einzuhalten. Das eine war der Termin und das andere waren die Kosten. Ja, und wenn es um die Kosten geht, dann muss man natürlich auch beim Verhandeln ein gewisses Geschick haben. Das habe ich mir sicherlich angeeignet durch meine Jobs in der Reinigung oder auch beim Fußball mal mit Vereinen zu verhandeln. Aber diese beiden Themen, die du ansprichst, die haben eigentlich nur einen taktischen Hintergrund gehabt. Schau, wenn jetzt eine Firma zu uns gekommen ist und hat irgendwas angeboten und der Preis war zu heiß, ja, also war nicht ideal, dann habe ich die Gespräche meist so eröffnet: Herzlich willkommen beim SK Rapid, sage ich, jetzt geht's mir wieder gut. Aha, sagt er, wieso, was ist ja Gartl? Ich sage, nein, zuerst drüben war im Büro, da hat es mich kurz runtergehauen vom Sessel und die Kollegen haben mich wiederbeleben müssen. Aber jetzt geht's eh wieder. Ja, warum, Herr Gartl, was ist passiert? Ja, sage ich, übrigens, ich habe mir gerade in ein Angebot vorher durchgeschaut. Sage ich, da hat es mich runtergehauen vom Sessel. Komm, nein. Sage ich, schauen Sie, jetzt reden wir mal über das Angebot, sprechen wir das einmal fachlich durch, bevor wir dann zum Preis kommen, aber nur, dass Sie mal wissen, dass da irgendwas nicht ausgeht. Nein? So, also damit habe ich auf der einen Seite die Stimmung ein bisschen gelockert, ja, auf der anderen Seite habe ich zum Ausdruck gebracht, dass es einfach zu viel ist, was sie verlangen. Und im Zuge ja, dann haben der Gespräche ist eben das Angebot durchgegangen worden, fachlich abgestimmt worden und dann sind wir wieder zum Preis gekommen und dann habe ich gesagt, sage ich, ja, bei dem Preis ist einmal der Rekordmeister-Rabatt nicht drinnen. Wie meinen Sie das? Sage ich, und Sie sitzen da jetzt nicht bei irgendeinem Verein, wir sind Rekordmeister, das ist einmal ein Sonderrabatt notwendig. Sage ich, also dann schauen Sie mal, fahren Sie wieder zu Hause und schauen Sie mal, was tun können beim Preis und dann rufen Sie mich wieder an und am Ende des Tages haben wir dann immer eine Lösung gefunden. Und zu einem habe ich gesagt, vergessen Sie nicht den Rekordmeister-Rabatt und dann Mezzo. Sagt er, was meinen Sie? Die haben Sie angeschaut, die haben mich angeschaut. Gartl, was meinen Sie? Sage ich, schauen Sie, Mezzo heißt in Italien die Hälfte. Sage ich, habe für den, das war ein Riesenauftrag, ja, den wir da zum Vergeben gehabt haben. Und ich habe ein Budget gehabt von 1,2 Millionen für dieses Segment. Und die waren bei 2,4, 2,5 Millionen. Ich wusste, das kann ich nicht zahlen. Ich wollte da aber unbedingt die Firma und habe denen gesagt, Mezzo. Also, wenn ich dort antrieb von der Firma, lachen wir heute noch drüber. Aber am Ende des Tages haben wir so einen Mezzo gekriegt und haben auch die Qualität gekriegt, die wir wollen haben. Und so wird immer probiert, ein bisschen mit Schmäh, aber trotzdem mit dem notwendigen Nachdruck, die Preise zu erzielen, um das Gesamtbudget, welches wir gehabt haben, dort von 55 Millionen einzuhalten. Und am Ende des Tages, wenn es da ein Budget 55 Millionen einhältst und in Zeitbahn einhältst, dann kannst du schon einen guten Namen auch machen in den Segment.
So, jetzt haben wir geplant, gebaut, gut verhandelt und dann kommt der 16. Juli 2016, die Eröffnung des Allianzstadions. Welche Momente werden dir von diesem Tag besonders in Erinnerung bleiben?
Ja, schon. Es war natürlich ein Tag, den alle herbeigesehnt haben. In der Woche vorher beim Trainer, beim Mike Büskens in der Kabine gesessen bin und eigentlich nicht gewusst habe, wo wir wirklich aufsperren können. Also für mich waren die letzten 4-5 Monate schon extrem. Ich wusste, es fehlen uns dort noch Teile, da noch Teile. Ich habe nicht gewusst, wie das alles geliefert wird. Jetzt erst angesprochen, eben die Sessel und so weiter. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt, habe wenig geschlafen, 2-3 Stunden am Tag, war oft um 3-4 Uhr in der Früh wieder im Büro, habe Mail verschickt, wo alle dann glaubt haben, jetzt ist er geisteskrank. Aber der Tag selbst dann, nachdem doch alles so halbwegs funktioniert hat, ja, war dann ja, einfach eine Erleichterung. Eine Erleichterung nicht nur für mich, ich glaube für alle beim SK Rapid, ja, vom Präsidium angefangen bis über die Reinigungskraft. Alle waren froh, dass wir das Stadion zeitgerecht eröffnet haben. Und mit diesem Spiel gegen Chelsea war es einfach, ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe ja da auch singen dürfen, ob das Rapid Wien Lebenssinn mit der Tornero-Musik interpretieren dürfen. Und war sehr schön und ich habe da im Zuge dieses Liedes meiner Frau danken können, weil die natürlich schon in den letzten 4, 5, 6 Monaten schon sehr viel mitgemacht hat. Und auf vieles verzichten hat müssen, aber am Ende des Tages haben wir unser Ziel erreicht und ich war schon richtig stolz darauf, dass wir das Stadion so hingebracht haben. Ja.
Ja, ich glaube, stolz ist der richtige Ausdruck. Das war für alle Mitarbeiter beim SK Rapid ein wunderschönes Erlebnis, dieser 16. Juli 2016. Und wie du eh schon gesagt hast, mit Teamwork ist da wirklich ganz, ganz Großes entstanden in Hütteldorf. Jetzt ist das Stadion eröffnet, der Tag ist vorbei. Wie geht es einem danach, wenn das ganze Adrenalin nachlässt, der Stress der letzten Jahre abfällt? Ist das ein Loch, in das man hineinfällt? Da schlaft man mal 5 Tage durch. Wie ist es dir dabei ergangen?
Schau, wenn du so lange in der Fußballbranche bist, dann ich habe genau gewusst, dass es mit der Stadionöffnung nicht vorbei ist. Warum? Erstens einmal, ich war Wochen später Meisterschaftsbeginn. Zweitens einmal waren noch nicht alle Teile da, so wie ich mir das vorgestellt habe. Dann drittens haben wir gehabt die Qualifikation für die Euroleague. Wir haben ja dann Euroleague-Gruppenphase auch gehabt. Also für mich war klar, dass es das erste halbwegs Durchschnaufen erst gibt, so im September, wann die erste Länderspielpause ist. Das war mir relativ klar. Und ich habe ja dann dieses Stadion ja noch 2 Jahre als Direktor Stadionmanagement betreiben dürfen mit fantastischen Mitarbeitern. Und da ist ja sowieso nie irgendwo eine Ruhe. Es waren immer neue Sachen oder du hast dann Dinge verbessern wollen. Wir haben uns auch gekümmert um die Gastronomie im Public-Bereich und so weiter. Wir haben geschaut, dass das Stadion natürlich in Schuss bleibt. Du hast den einen oder anderen eine oder andere Kleinigkeit gesehen, die du dann noch verbesserst, die du nachjustiert hast. Der Roman Lorenz hat mich auch immer auf Trab gehalten, der hat auch immer wieder neue Ideen gehabt. Und der Greenkeeper, wir haben ja dann Probleme gekriegt mit den Rosen. Der Rosen hat nicht verwurzelt, wenn sich erinnert. Da hat es dieses Spiel gegeben, glaube ich, gegen Genk, wo der Spieler den Rückpass macht. Der Rosen war so aufgerollt, der Ball verspringt sich, geht über den Tormann seinen Fuß rein. Wir gewinnen die Partie, wir haben alle gratuliert zum zweiten Tor. Sage ich, Jungs, sage ich, ja, schön, ich freue mich, dass wir gewonnen haben, aber stellt euch vor, das passiert bei uns auf der anderen Seite, dann hänge ich wahrscheinlich irgendwo unter Westtribüne.
Wobei die noch härtere Kritik war ja eigentlich dann, ich glaube, am Ende der Saison, als Rapid, wenn man ganz deutsch, die schlechteste Rasenbewertung bekommen hat, oder fast die schlechteste zumindest.
Das war eigentlich das Ergebnis aus dieser Rasenqualität, wo wir eigentlich in der Stadioncrew ja immer nur das Ziel hatten, zumindest unter die Top 3 zu sein. Das ist das einzige Kriterium, wo du bemessen kannst, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht. Wobei mir die Greenkeeper sehr leid getan haben, ja, weil sie eigentlich nichts dafür haben können. Der Rosen war, wie wir ihn übernommen haben, und auch im Juli, August einfach stabil. Ja. Im September hat er dann angefangen, die Verwurzelung ist zurückgegangen und dadurch hat er keine Stabilität mehr gehabt. Und dann hat es bei jedem Reinrutschen hat's die Rosenziegeln hinausgefetzt und das war ein mühsamer Prozess. Wir haben dann sehr, sehr viel Zeit und dann auch Geld investiert, bis ins Frühjahr hinein. Da haben wir dann ein bisschen Glück gehabt, dass wir, glaube ich, 2 Auswärtsspiele gehabt haben und die Meisterschaft ein bisschen später begonnen hat. Das Wetter war dann gut und dann haben wir mit verschiedenen Maßnahmen den Rosen so stabilisiert und haben dann im Frühjahr, für die Frühjahrssaison, waren wir dann, ich glaube, auf Platz 2, was die Rosenqualität hat, aber gesamt gesehen waren wir natürlich nicht dort, wo wir hin wollten. Und dadurch war halt auch die erste Zeit, was den Rosen betrifft, und du stehst halt immer im Fokus. Beim Rapid stehst du sowieso immer im Fokus. Und mit den heutigen Themen, mit Fernsehen und so weiter, musst du einfach immer einen perfekten Rosen liefern. Und wenn der auf einmal nicht funktioniert, dann bist du einfach nicht glücklich. Und es war aber auch eine sehr schwierige Zeit. Ja, am Ende des Tages haben wir den Rosen dann wieder so hinbekommen, dass er eben die notwendige Qualität hat, die eines SK Rapid oder eines Bundesliga-Vereins würdig ist. Aber in ein Loch, um auf deine Frage zurückzukommen, in ein Loch sind wir weit nicht gefallen, ja, weil wir einfach immer irgendwas zu tun gehabt haben.
Gab es nach dem erfolgreichen Projektende Allianzstadion eigentlich Angebote, die an dich herangetragen wurden, egal ob aus dem In- oder Ausland? Also Angebote, um den Job als Stadionmanager oder Stadiondirektor bei anderen Vereinen oder Verbänden anzunehmen?
Als Stadionmanager eigentlich nicht, aber es hat sehr viele Interessenten gegeben, die sich unser Stadion angeschaut haben. Weil sie einfach wissen wollten, wie wir das Stadion konzipiert haben, wie die Abläufe sind, wie die Kabinen ausschauen, wie die VIP-Bereiche ausschauen, die Medienbereiche vor allem und so weiter, wie die gastronomische Versorgung im VIP und auch im Public-Bereich ist. Da waren sehr, sehr viele Vereine da. Und da habe ich schon gesehen, dass das ein Segment ist, wo es nicht viele Experten gibt. Ja. Auf der anderen Seite natürlich die IFS, die Deutschen, ja, die aber dann auch mehr oder weniger mit dem Eröffnungsspiel dann auch schon langsam weg waren. Und es hat dann einen Besuch eines Amerikaners gegeben, der in einem afrikanischen Staat für den Afrika Cup 5 Stadien bauen wollte, der mich gern dabei gehabt hätte. Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob das jetzt eine überaus gute Entscheidung gewesen wäre. Aber aus dem Ganzen heraus ist dann auch der Kontakt zum LASK entstanden. Natürlich deshalb auch, weil mein Sohn, der René, dort gespielt hat. Und es hat ja damals auch im Frühjahr 2017 ein Cup-Spiel gegeben, Rapid gegen den LASK, der LASK damals noch in der zweiten Liga. Und kurios dabei, Rapid führt 1-0, das ist nicht kurios, aber in der 90. Minute Ausgleich für den LASK und der René macht das. Und war für mich natürlich auch schwierig, weil auf der einen Seite hoffst du dein Buben immer das Beste, auf der anderen Seite schießt du ein Tor gegen deinen Verein. Und ich bin da unten gesessen neben der Betreuerbank und habe aus dem Augenwinkel schon gesehen, wie die ORF-Kamera zu mir rüberschwenkt und einfach meine Emotion mitnimmt. Und das war schon sehr, 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 sehr spannend. Aber am Ende des Tages war dort damals der LASK-Präsident, der Sigmund Gruber, das erste Mal im Stadion, hat sich das Ganze angeschaut und irgendwann einmal im Vorbeigehen bei einem der nächsten Spiele hat er dann so angedeutet, dass sie auch ein Stadionprojekt vorhaben. Ja, und irgendwann einmal ist es dann spruchreif geworden und im Frühjahr, das heißt so im Mai 2018, hat er mich dann direkt kontaktiert, hat Rapid informiert, dass er mit mir sprechen möchte zu dem Thema und so habe ich dann die ersten Kontakte zum LASK gehabt und habe dann dort die Aufgabe des Projektleiters für die LASK Arena, wie sie damals genannt wurde, zu übernehmen. War für mich nicht so einfach, weil doch Rapid mein Verein ist, mit dem ich schon über 50 Jahre verbunden war, lebenslanges Mitglied bin und sich viele nicht erklären konnten, wie ich aus einer so einer gesicherten und doch sehr guten Position wechseln könnte. Aber ich wollte einfach im Stadionentwicklungs- oder Stadionbaubereich wieder etwas tun und haben mir gedacht, zwei Stadien in Österreich hat auch noch keiner gebaut. Also warum soll ich das nicht machen? Und die Voraussetzungen waren dieselben wie in Wien. Auch mit der IFS im Projektteam war geplant und auch als Totalunternehmer. Also Dinge, die mir schon bekannt waren, wo ich gewusst habe, auch was auf mich zukommt, wo ich gewusst habe, was ich auch noch besser machen kann. Und deshalb ist dann die Entscheidung gewesen, dass ich eben zum LASK gehe, beziehungsweise beim LASK die Projektleitung übernehme.
Und die Projektleitung für die Raiffeisen Arena, wie das neue LASK-Stadion heißen wird, hattest du dann 2 Jahre von 2018 bis 2020 inne. Seit Juli dieses Jahres, also noch vor dem Baubeginn des neuen Stadions, bist du nicht mehr dafür verantwortlich. Was sind dafür die Gründe?
Das ist relativ einfach erklärt. Bei so einem Stadion gibt es verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Machbarkeit, die Standardanalyse. Die zweite Phase ist die Entwicklung des Stadions. Das heißt, du entwickelst gemeinsam mit dem Architekten ein Stadion, eher was die Architektur betrifft und baut dann natürlich alles, was Raumprogramm und so weiter betrifft, welches wir für die Ausschreibung vorbereitet hatten, baut ein. Und diese Phase haben wir dann eigentlich mit der Baueinreichung per Ende Juni 2020 abgeschlossen. Dazwischen haben wir den Architekturwettbewerb gehabt, den theologischen Wettbewerb. Dazwischen haben wir dann, wie gesagt, innerhalb von 6 Wochen eine Baueinreichung auf die Füße gestellt. Das war ja schon von der Zeit her utopisch und sehr, sehr intensiv. Und ich habe für mich gemerkt, dass das Stadionentwickeln mir am meisten Spaß macht. Ja? Machbarkeitsstudien zu machen und auch Stadien zu entwickeln. Und deshalb war es ja immer klar, dass wir uns noch einmal zusammensetzen, wenn ich sage, da meine ich den LASK und mich, um darüber zu sprechen, ob ich die nächste Phase des Baumanagement, Bauprojektmanagement auch mitmachen möchte. Und ich habe mir aber entschieden, jetzt das nicht zu machen, weil ich ganz einfach in dem Segment Entwicklung eher meine Zukunft sehe. Und da gibt es ja in Österreich oder im naheliegenden Umfeld von Österreich einige interessante Projekte, die mir wahrscheinlich auch wieder auf den Leib geschnitten sind.
Das Allianzstadion war 2016 schon sehr spektakulär und einzigartig in Österreich. Man kann aber, glaube ich, sagen, du hast mit deinem Projekt beim LASK bei der Raiffeisen Arena nochmal den nächsten Entwicklungsschritt auch gesetzt. Also medizinisches Zentrum ist geplant, Kindergarten, glaube ich, ist geplant. Also es wird dort noch breiter gedacht. Was sind aus deiner Sicht die 3 Highlights, ganz kurz aufgezählt, die neue Raiffeisen Arena im Vergleich zu anderen österreichischen Stadien deiner Meinung nach bietet?
Also ich glaube einmal, die Architektur unterscheidet sich mal grundsätzlich. Das ist dem Architekten richtig gut gelungen. Ja, all die Einrichtungen, die du angesprochen hast, sind jetzt Elemente, die zu einem Stadionbetrieb dazukommen können. Ein Kindergarten gehört immer dazu, aber es muss vielleicht nicht so groß sein, wie er in Linz geplant ist. Der medizinische Bereich, der ja für die Allgemeinheit gedacht ist, ist ein sehr, 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 sehr gutes Element. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der geplante Tunnel Club, ein Club, ein VIP-Bereich, wo du direkt die Spieler siehst durch eine Scheibe, wo sie dich natürlich nicht sehen, beim Hinausgehen auf das Spielfeld und so weiter, schon siehst, das ist etwas, was es in, ja, bei Tottenham, glaube ich, gibt, in London, aber in Österreich schon gar nicht und ich glaube in Deutschland auch nicht. Das ist etwas ganz Neues, Tolles, das wird sicherlich sehr, sehr gut ankommen. Ich glaube, wir haben auch ein Stadion entwickelt, das von den Abläufen her richtig gut organisiert ist. Damit meine ich, wann die Spieler ankommen, sie kreuzen sich in keiner Phase mit den Medien, die Medien kreuzen sich nicht mit VIP-Gästen. Das sind schon alles Elemente, die du in einem Stadion, in einem modernen unterbringen musst, was mitunter nicht ganz so einfach ist, wir aber dort gut gelöst haben. Auch die Zugangsmöglichkeiten, auch mit den, im Public-Bereich, mit den Lösungen, die wir gefunden haben. Also es sind schon einige Dinge, die dort richtig lässig werden und ich bin 100% überzeugt, dass wenn dieses Stadion so gebaut wird, wie wir es entwickelt haben, also in Europa im 20.000er-Segment, einfach ein unglaublicher Benchmark.
Vergleich Rapid-LASK, wie unterscheiden sich die beiden Vereinsstrukturen bei Entscheidungsprozessen zwischen den beiden Clubs?
Du, es ist ähnlich gelagert. Beim SK Rapid hatten wir ganz klar ein Budget, eine Budgetvorgabe. Ja. Beim LASK ist es jetzt so, dass man hier ein bisschen einen anderen Weg geht, also die Einzelvergaben machen, dadurch erst ein tatsächliches Budget entstehen wird, an dem jetzt auch nach meiner Zeit gearbeitet wird. Das war eigentlich der wesentlichste Unterschied. Ansonsten bist du immer sehr froh, wenn du als Projektleiter so agieren kannst, wie du möchtest. Und in der Entwicklungsphase war das sicherlich auch ein sehr angenehmes, wenn auch ein sehr intensives Arbeiten.
Wo siehst du persönlich deine Zukunft? Liegt im Sportstättenbau oder vielleicht doch in einer Vereinsführung? Du hast gesagt, das würde dich schon nochmal reizen, auch einen Verein wie damals den Sportclub zu führen.
Also grundsätzlich bin ich für viele Dinge offen, wobei mir der Sportstättenbau schon richtig, richtig Spaß macht. Und es ist schon was richtig Lässiges, wenn du wieder irgendwo was hinstellen kannst, was dann nachhaltig auch genutzt werden kann. Wir haben in Bashing für den LASK ja im Trainingszentrum noch drei neue Trainingsplätze gebaut. Das war genauso spannend wie ein Stadion zu bauen. Gibt es immer wieder neue Dinge, neue Entwicklungen, Kunstrosen, die auf einmal kein Gummigranulat haben. Gibt Sahara-Sand verfüllte Kunstrosenplätze, die Hybrid-Rosenplätze spielen immer wieder eine Rolle. Also ich glaube, dass der Sportstättenbau schon etwas ist, wo ich gerne bleiben möchte. Aber man soll nie sagen, man wird sehen, was kommt und wo mich die Zeit hinführt. Auf der anderen Seite habe ich in Wien eine sehr gut gehende Tankstelle, die ist schon fast 24 Jahre. Bitte eine BP-Tankstelle mit hervorragendem Kaffee. Und tollen Treibstoffpreisen.
Gut, das sagt ja jeder.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.